Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Früher haben die Frauen die Braubranche dominiert. Von den Wikingern bis zu den Ägyptern haben Frauen immer gebraut, sowohl für religiöse Feiern als auch um kalorienreiche Getränke für den eigenen Haushalt herzustellen. Die deutsche Nonne Hildegard von Bingen erstellte im 12. Jahrhundert die ersten noch erhaltenen Aufzeichnungen über die Verwendung von Hopfen in Bier. Und in den nordamerikanischen Kolonien waren erstmals über einen längeren Zeitraum Frauen für das Bier verantwortlich. Man denke nur an Susanna Oland, deren Bierrezepte die Basis für die Gründung der ältesten unabhängigen Brauerei Kanadas wurde, der Moosehead Brewery. Mit Beginn der Industrialisierung wurden die Frauen aus dem Braugewerbe verdrängt, aber jetzt sind sie wieder da. Das war ein Auszug aus einem Artikel von Foss Analytics, Women in Brewing. Jetzt sind sie wieder da, Gott sei Dank, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Folge mittlerweile Bierexperten und Bierexpertinnen im Rampenlicht. Und ihr ahnt es, wir haben heute eine Frau zu Gast, die sich aber mal sowas von mit Bier auskennt. Ich bin schon mega gespannt auf die Folge, aber zunächst begrüße ich meinen geschätzten Podcast-Kollegen und Edelstahl-Tycoon Flo Erdl. Flo, wie geht's dir? Und was haben wir heute für einen spannenden Gast eingeladen?
Ja, du packst echt immer wildere Beschreibungen für mich aus, aber sehr, sehr, sehr cool. Mir geht's sehr gut, Paul, das ist ja klar. Und wie du, ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich außerordentlich. Da lassen wir gleich mal die Katze aus dem Sack, dass wir heute die Mareike Hasenbeck in unserem bescheidenen, kleinen, virtuellen Podcast-Studio begrüßen dürfen. Und wie du schon angeteasert hast, die bringt jede Menge Wissen mit, die notwendigen sensorischen Skills und hat auch zahlreiche Qualifikationen rund um das Thema Bier vorzuweisen. Und vor ein paar Tagen hat sie auch einen Preis abgeräumt für ihr jüngstes Werk, aber ich glaube, da gehen wir später näher drauf ein. In diesem Sinne, Mareike, schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig, die Folge mit dir aufzunehmen. Und als Einstieg wäre es, denke ich, ganz gut, wenn du dich unseren Hörern kurz vorstellst.
Ja, ich grüße euch jetzt auch erstmal ganz herzlich. Vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde zu eurem Podcast. Finde ich mega gut. Und ja, wer mich nicht kennt, ich bin Mareike Hasenbeck. Ich bin freie Journalistin und schreibe seit guten 10 Jahren jetzt tatsächlich überwiegend über das Thema Bier. Hätte ich so selber nie gedacht, dass das irgendwie mal so weit kommt. Und bin Deutschlands erste Craftbeer-Bloggerin mit meinem Blog feinerhopfen.com und habe dann irgendwann gedacht, also ich muss das irgendwie ausbauen, weil das ist so spannend. Und habe dann ein Biersommelier gemacht, bin sensorische Sachverständige für Bier und habe dann vor 2 Jahren auch noch meinen Master auf Bier draufgelegt. Darf man zwar eigentlich so nicht sagen, weil es kein akademischer Titel ist, deswegen heißt es eigentlich Certified Member of the Institute of Masters of Beer.
Und also ganz entspannter Begriff.
Ja, das muss man mal auf die Visitenkarte schreiben.
Ja, auf die Klingel.
Also ganz schön, genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, habe ich Anfang diesen Jahres quasi mein erstes Buch veröffentlicht, Bier Unser, worauf ich sehr, sehr stolz bin und mich auch freue, dass es anscheinend gut ankommt, weil sonst hätte ich keinen Preis bekommen.
Wahnsinn. Also schöne kurze Zusammenfassung, was es aber noch gar nicht alles beschreibt, was du eigentlich alles machst. Ne? Also da kommt ja noch ganz, ganz viel dazu. Aber da kommen wir natürlich im Laufe der Folge auf jeden Fall drauf zurück. Und hast du, was uns als allererstes mal interessieren würde, hast du auch schon mal selber gebraut? Also hast du schon mal irgendwie Hobbybrauen oder in der Brauerei oder hast du irgendwie schon mal sowas auch gemacht?
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass jeder, der sich mit Bier beschäftigt, der sollte auf jeden Fall mal Bier gebraut haben, weil man dann erst wirklich versteht, was dahinter steckt und dann sieht man auch erst, wie kompliziert es ist, ein Bier zu brauen. Also meine ersten beiden Sude, glaube ich, wenn ihr die probiert hättet, da hättest du wahrscheinlich die Fußnägel hochgerollt oder die Nackenhaare aufgestellt, weil die waren nämlich eine Vollkatastrophe. Aber wie gesagt, man muss sich da einfach reinarbeiten und einfach mal sehen und also, dass ich jetzt da Profi wäre, um Gottes Willen, aber macht Spaß und ich habe mich da immer eher auf auch Ales, IPAs quasi spezialisiert, hättest du wie gesagt, ausprobiert, sagen wir es mal so. Und mein Freund ist jetzt tatsächlich leidenschaftlicher Hobbybrauer geworden. Und jetzt am Wochenende wollen wir vielleicht ein Stout brauen mit Spekulatius.
Oh, das passt ja jetzt perfekt in die Zeit noch. Ja. Ein bisschen enger, aber das könnte noch gut passen. Sehr schön.
Ja, das geht schon.
Flo,
Flo, hast du nicht auch irgendwie gerade einen Stout im Glas, um jetzt hier mal die Brücke zu schlagen? Also du hast mir doch da gerade was erzählt, ne? Du lässt ja gerade nichts anbrennen.
Ja, ich habe gedacht, heute an so einem Mittwochabend, wo es langsam ein bisschen kälter draußen wird, habe ich mir von Cavida ein Barbados Barrel-Aged Imperial Stout eingeschenkt mit schlanken 12,7%.
Willst du jetzt gleich ins Bett gehen nach der Folge, oder?
Ja, schauen wir mal. Es sind ja nur 0,33, also das geht schon. Na, die kann ich genüsslich wegsippen.
So nebenbei. Da gehst du ganz entspannt an die Folge ran, finde ich gut. Mareike, du hast es gerade angesprochen, feinerhopfen.com, das ist ja dein Baby, was du schon sehr, sehr lange betreust. Kannst du da vielleicht ganz kurz sagen, was sind so die Inhalte, Themen? Was ist so der Content und wie oft veröffentlichst du da? Bist du da regelmäßig dabei? Wie ist das so?
Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich mache das ja jetzt schon seit über 10 Jahren mit dem Blog und das so ein bisschen, ich würde nicht sagen, die Leidenschaft verloren gegangen ist, aber wenn man das seit 10 Jahren macht und mit dem Blog verdiene ich ja kein Geld, sondern das ist ja quasi meine Plattform, worüber ich das geschafft habe, dass man mich kennt. Und aktuell, dadurch, dass ich ja selbstständig bin und ich natürlich auch gucken muss, wie das Geld reinkommt und Corona jetzt gerade für Selbstständige auch nicht eine easy Phase war, ja, es ist tatsächlich weniger geworden. Ich versuche schon regelmäßig immer noch was zu machen. Es ist aber deutlich weniger geworden, was mir auch sehr leid tut. Ich versuche das wieder besser zu machen. Aber ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag. Also meine Lieblingskategorie sind eigentlich so schräge Biere, da ich ja auch viel rund um den Globus unterwegs bin und immer auf der Suche bin nach irgendwie so schrägen Bieren, die halt nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind, habe ich da eine Rubrik, wo ich sehr schöne, spannende Biere, wie ich finde, vorstelle. Sonst sind es auch einfach Tastings von Bieren, die ich gerne getrunken habe. Also mein Ansatz ist auch nicht, auf dem Blog jetzt das räudigste Bier irgendwie vorzustellen, was von Fehlern übersät ist, weil das ist nicht meine... Das möchte ich einfach nicht, weil ich will die Brauereien ja nicht, denen nicht schaden oder so. Wenn ich ein schlechtes Bier im Glas habe, die Brauerei gut kenne oder so, dann rufe ich denjenigen oder diejenige an und sag denen halt, hey, mal irgendwas stimmt mit deinem Bier nicht. Aber will dann niemandem quasi zu Schaden kommen. Sonst habe ich noch einige Brauerporträts und Interviews und aktuelle Themen. Also es ist eigentlich, glaube ich, eine ganz bunte Mischung tatsächlich, ja.
Ja, sehr cool. Also ich gebe ganz ehrlich zu, für die ein oder andere Recherche, auch für meinen Blog oder für andere Sachen, gucke ich bei dir sehr gerne vorbei, weil du hast so fast über jeden schon mal irgendwie ein kleines Porträt verfasst oder irgendein Bier getrunken und da kann man immer so ein paar coole Infos auf jeden Fall rausziehen. Das ist wirklich eine schöne Seite.
Ja, sehr gut, das freut mich. Gut zu hören.
Genau, du hattest ja bei deiner Kurzvorstellung erwähnt, dass du Biersommelier bist und nicht jeder von unseren Zuhörern kann sich da vielleicht so ein komplettes Bild machen, was da alles dazugehört. Du hast auch schon bei einer Antwort erwähnt, dass du rund um den Globus unterwegs bist und klar als Biersommelier auch in Jurys bist. Aber was gehört da noch dazu für dich? Bietest du auch Tastings an oder Schulungen rund um das Thema?
Also Tastings auf jeden Fall. Ich habe das zwar jetzt so akut noch nicht wirklich beworben. Ich mache zwar manchmal jetzt wegen der Weihnachtszeit mal so einen Post, dass vielleicht eine Firma auf mich zukommt, aber tatsächlich war das bisher immer irgendwie bei Mundpropaganda, was ja auch sehr schön ist. Und ja, also Schulungen an sich, ja gut, ich habe für die Biersommelier-Ausbildung im Bierkulturhaus Kiesby in Österreich habe ich schon mal einen Vortrag gehalten und sowas. Also ich war jetzt auch diese Woche in Rostock zum Beispiel auf einer Gastronomiemesse und habe dort einen ganzen Tag des Bieres organisiert und moderiert. Also sowas mache ich auch. Das ist bei mir irgendwie, ich bin ja tatsächlich durch Zufall zum Bier gekommen und inzwischen ist das wirklich alles so ein Gesamtkonstrukt, dass ich gar nicht sagen kann, was ich jetzt eigentlich genau bin und mache, weil das alles irgendwie so zusammengehört. Also überwiegend bin ich immer noch, klar, Journalistin und schreibe über verschiedene andere Themen auch noch, weil nur Bier geht leider nicht. Aber wenn ich jetzt den Biersommelier nicht gemacht hätte und mich da überall weitergebildet hätte, dann hätte ich auch keine Ahnung und dann finde ich es auch blöd, wenn man darüber schreibt, wenn man nicht weiß, über was man da schreibt. Und ja, so habe ich mich halt einfach immer weiter entwickelt, würde ich sagen. Und bin eigentlich für alles zu haben. Also sowohl Tastings, Schulungen, Moderationen. Guten Braukurs würde ich jetzt, glaube ich, nicht geben, aber sonst.
Ja, vielleicht nach dem Spekulatius-Bier kann es ja was werden.
Was heißt, du bist durch Zufall auf das Thema gekommen? Wie ist das zustande gekommen?
Also ich wohne ja hier in so einem wunderschönen kleinen Dörfchen Aying. Das ist so 25 Kilometer südöstlich von München. Und bin zwar hier nicht geboren, aber hier aufgewachsen. Also ich wohne hier, seitdem ich nicht mal ein Jahr alt bin. Also kann man schon sagen, dass ich eigentlich eine Bayerin bin. Und ja, das Bier, ihr kennt die Brauerei, die es hier bei mir im Ort auch gibt. Und ja, weiß nicht, Bier war schon immer irgendwie da, aber auch bei mir im Freundeskreis. Ja, entweder hat man halt helles oder Weißbier getrunken. Ich war immer eher so die Fraktion Weißbier, weil es einfach mehr Geschmack hatte für mich damals. Hatte aber natürlich auch überhaupt keine Ahnung, genauso wenig wie die Freunde von mir. Und ja, was hat man in der Jugend getrunken? Es waren eher irgendwie Alkopops oder sowas. Hauptsache es hat geknallt, aber eigentlich war es eher selten Bier.
Wirkungstrinken.
Ja. Genau.
Ja,
bei mir war es dann tatsächlich, aber bei mir war es tatsächlich in der Journalistenschule, dass die zu uns gesagt haben, jeder muss ein eigenes Blog schreiben, dass man quasi eine Schreibroutine bekommt. Und da habe ich lange überlegt, was ich bloggen soll. Dadurch, dass es die Burder Journalistenschule war, wo verschiedene Frauenmagazine auch dazugehören, haben halt viele Mädels über Mode oder über Beauty und sowas gebloggt. Das bin ich halt überhaupt nicht. Und dann war ich zufällig auf eine Veranstaltung eingeladen, die hieß American Beef and American Beer. Und dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass ich auch gerne esse, ja, am Grillen, das können sie die Amerikaner, da gehst du halt mal hin. Und dann war ich da und dann haben die einem, jetzt weiß man es natürlich, das Sierra Nevada Pale Ale in die Hand gedrückt.
Ah, ja.
Und haben aber nicht erstmal was dazu gesagt. Und ich war dann einfach total begeistert, wie das halt schmeckt. Also weil ich das von Bier einfach diese Aromatik null kannte. Noch nie zuvor ein Bier im Mund gehabt, was so schmeckt. Ja, dann habe ich mir das abfotografiert und habe einfach mal geguckt, woher das kommt und ob es bei uns in Deutschland eigentlich auch sowas gibt. Und das war, wie gesagt, vor ja, so 11 Jahren. Da gab es halt noch nicht so viel. Und dann war, glaube ich, Braufaktum der einzige Shop, die auch so ein paar Sachen selber gemacht haben und auch ein paar Sachen importiert haben. Und da habe ich was bestellt und fand es dann total geil und habe dann gedacht, ich blogge jetzt einfach über Bier. Und kam dann zurück in die Journalistenschule und habe gesagt, hey Leute, ich blogge jetzt über Bier. Und dann haben mich erstmal alle angeguckt und haben gesagt, jetzt spinnt die Alte irgendwie komplett. Und das auch noch als Frau, wenn wir wieder beim Thema sind, wo was ihr vorhin eingeleitet habt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso denn nicht? Und habe aber keine Ahnung gehabt. Und habe dann einfach das Bier probiert, habe was über die Brauerei geschrieben, bisschen was über den Bierstil geschrieben. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass tatsächlich mehrere Pakete vor meiner Tür standen, wo ich mir dachte, okay, was ist jetzt kaputt? Was passiert jetzt? Und dann war in München die Braukunst live. Da bin ich mal hingegangen und dann habe ich erst verstanden, dass irgendwas passiert und habe dann mit den Brauern gesprochen. Hier, es war Thorsten Schoppe und Thomas Wachnow hier von Hopfenstopfer und so. Die ganzen anfänglichen Craft-Brauer. Und da habe ich gedacht, ja gut, es macht Spaß, machst du weiter. Und dann wurde ich tatsächlich auch schon für Tastings gebucht und konnte aber immer nur sagen, ich bin halt Bierbloggerin und Journalistin. Und das hat einfach irgendwie dann nicht mehr gereicht und deswegen habe ich dann diese ganzen anderen Ausbildungen gemacht, weil wenn man irgendwie einmal anfängt, ich konnte es einfach nicht lassen und mehr geht jetzt aktuell nicht, außer ich würde jetzt noch einen Brauer machen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
Wäre aber eine schöne Ergänzung eigentlich, ja, aber klar, ist halt nochmal komplett eine andere Welt, ja.
Das stimmt. Cool. Also ja, das Hobbybrauen, das macht auch super viel Spaß, ich muss aber gestehen, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und ja, ich meine, seitdem mein Freund jetzt braut, der ist Chemiker und der macht es super und der fixt sich da auch rein und das passt alles. Aber meine Biere, die ich alleine gebraut habe, da waren zwar schon mal irgendwie so 2, 3 dabei, die konnte man trinken, aber das war jetzt nichts, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Hochgenuss. Da habe ich mir gedacht, gut, ich kaufe mir lieber die Biere, da weiß ich, was ich habe. Und das passt dann.
Okay, klar, vor allem mit deiner Erfahrung im Gegensatz zu dem einen oder anderen Hobbybrauer. Deine Sensorik, deine Zunge ist da wahrscheinlich auch ein bisschen schärfer unterwegs und mit seinen eigenen Bieren ist man ja eh immer super kritisch. Das kenne ich von mir auch. Und
aber das ist auch gut, dass das so ist.
Ja, definitiv, ja. Nur so kommt man weiter, ja, auf jeden Fall. Aber eben, zu dem ganzen Themenkomplex, das würde mich auch interessieren. Du bist ja DLG-Sachverständige Sensorik. Da kann ich mir, um ehrlich zu sein, jetzt nicht so viel drunter vorstellen. Wie ist da die Überschneidung oder ist das ähnlich zu einer Art Biersommelier oder ist das irgendwie was anderes am Ende des Tages?
Das habe ich tatsächlich gemacht, weil es angeboten wurde an der Brau-Uni hier in Weinstephan bei uns in Freising. Und ich kenne da einige Leute und die haben gesagt, hey, man kann hier diesen Sensorikkurs von der DLG machen, ob ich nicht auch Bock hätte, da mitzumachen. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, wieso eigentlich nicht? Also das habe ich tatsächlich sogar noch vor dem Sommelier gemacht, vor dem Biersommelier. Und ich würde jetzt sagen, dass man das nicht vergleichen kann, also eigentlich gar nicht. Sensorisch wird man da halt geschult. Ihr kennt es ja, es gibt so Reinaromen im Bier, sei es jetzt grünes Gras oder Zitrusfrucht oder irgendwie sowas. Da wird man quasi auf diese Aromen so geschult und dann gibt es so verschiedene Tests, Dreieckstests zum Beispiel, wo man auch dann einfach 3 Proben hat und man muss dann die intensivste rausfinden und die gibt es eine Nullprobe und sowas, dass man quasi so seinen eigenen Schwellenwert auch mal testen kann, ab wann man eigentlich so ein Aroma oder auch ein Fehlaroma quasi wahrnimmt. Und beim Biersommelier-Kurs, der dauert ja viel, viel länger. Ich glaube, dieser DLG-Kurs hat, glaube ich, 3 Tage gedauert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und der Biersommelier, der geht 2 Wochen. Und da hast du ja wirklich Tag, also von morgens bis abends geht's ja nur ums Thema Bier. Also da wird auch Bier gebraut, da geht's um Sensorik, da geht's um Fehlaromen, Food Pairing, die ganzen Bierstile, verschiedene Bierländer. Und da ist eigentlich so alles abgedeckt. Aber ich sag auch ganz ehrlich, auch wenn man diesen Kurs gemacht hat und dann diesen Schein quasi hat, dass man jetzt Biersommelier ist, dann erst geht eigentlich die Aufgabe los, weil dann sollte man sich halt weiterentwickeln. Weil nur diese 2 Wochen diesen Kurs machen reicht halt nicht. Dann, ja, also man kann dann schon ein Tasting machen und man kennt sich schon aus, aber das ist halt so eine Basis quasi. Und die muss man sich halt einfach dann, ja, weiter erarbeiten, sag ich mal.
Immer am Ball bleiben und weiter immer trainieren weiter trinken, quasi. Ne?
Genau.
Ja, immer weiter trinken.
Aber das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mir mein Bier noch gar nicht aufgemacht. Das muss ich jetzt mal.
Oh ja, dann.
Das habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Ich habe eine Dose. Ich schenk's mal.
Eine Dose war's, ja.
Eigentlich bin ich noch Bier satt vom Wochenende, aber.
Dann mache ich mir auch mal eins auf.
Ja, dann schieß los, Mareike. Was hast du im Glas aus deiner Dose?
Also ich habe mir jetzt was Leichtes aufgemacht und zwar das Transfusion, das New Style Lager von Yankee & Crowd aus Ingolstadt. Also quasi ein IPL, India Pale Lager, gehopft mit Kalista und Perle, unterjähriges Schankbier und ist naturtrüb, schön. Goldfarben,
ja.
Schöner weißer Schaum, schön stabil, fein bis mittelporig, riecht schön kräuterartig, aber auch so ein bisschen fruchtig, so ein bisschen noch Zitrus, ein bisschen Grapefruit, ein bisschen Limone vielleicht. Boah, ich muss erstmal einen Schluck nehmen. Also ich sag Prost und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja,
Prost.
Aber so muss es ja sein, wenn man das Bier riecht, dass man einfach Lust hat, es zu trinken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein gutes Zeichen.
Schön erfrischend. Das hat nämlich nur 4,4%.
Perfekt. Dann macht es die Zunge noch nicht so schwer, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen abfeuern, ne?
Eben.
Sehr gut. Also du hast ja dann noch einen draufgesetzt, du hast es ja am Anfang erwähnt, den ganzen Begriff kriege ich nicht mit, aber den Master of Beer, um es abzukürzen für mich. Also ich habe das gelesen, ich habe auch schon mal ein bisschen was drüber gelesen, aber was ist das, wie läuft sowas ab? Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das gar nicht so schnell geht, wie zum Beispiel der Sommelier-Kurs.
Nee, also ich war bisher die es am schnellsten geschafft hat in 2 Jahren. Ich habe das jetzt 2 Jahre gemacht, diesen Master. Du brauchst halt, also es ist quasi so ein, ja, nochmal eine Schippe oben auf dem Biersommelier drauf. Und da, also wird auch von Dömens angeboten in Griffelfing, diese Genussakademie, wo man auch ein Biersommelier machen kann. Und da braucht man 12 Seminare. Dann muss man noch 4 Bierpakete bearbeiten. Oder sind die da bei den 12 mit drin? Nee, ich glaube, die kommen nochmal on top, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ja, und dann musst du halt verschiedene Prüfungen machen und du musst tatsächlich auch eine Masterarbeit schreiben, wo ich mir gedacht habe, ich bearbeite mal ein bisschen mein Thema, weil ich auch schon viel drüber geschrieben habe und mich da einfach schon so reingefuchst habe. Und zwar hieß mein Thema, wie die internationale Craft-Bewegung den deutschen Biermarkt umgekrempelt hat.
Mhm.
Und ja, dann hat man, wie gesagt, eine schriftliche Prüfung, dann hat man noch eine mündliche Prüfung, eine sensorische Prüfung. Und am Ende des Tages hat man knapp oder ja gute 10.000 Euro dafür ausgegeben. Und ja, das muss jetzt erstmal wieder reinkommen.
Okay, dann über Tastings und alles Mögliche, was halt so ansteht, ne?
Ganz genau.
Ja. Ja. Wie jetzt zum Beispiel vorgestern Rostock wahrscheinlich. Das ist ja dann so ein Klassiker. Ich habe auf jeden Fall gesehen, du hast passend zu unserem Staffelbierstil, du hast tschechisches Bier getrunken, ne?
Ich habe tschechisches Bier getrunken, genau, weil die Budweiser Budvar Brauerei, die hat so ein bisschen diesen Biertag dort auf der Messe gesponsert.
Oh, das ist, ja.
Und ich muss aber auch sagen, dass sowohl das helle Lagerbier von denen als auch das dunkle kann man durchaus trinken.
Ja.
Ja, schöne Biere.
Ja, also vor allem mit dem schönen Schaum auch immer drauf. Also sie hatten da extra auch noch Zapfschulungen und sowas, wo man nochmal sehen konnte, wie diese tschechischen Schwenkhähne da funktionieren, weil das sind ja auch die einzigen Hähne eigentlich, wo es erlaubt ist, dass man quasi das den Hahn richtig schön ins Glas, ins Bier reinhängt.
Genau.
Das ist ja immer in der Gastronomie, wer kennt es nicht, wo man denkt, so, nein, bitte nicht, aber ja.
Da wird es quasi genau ganz andersrum gemacht. Aber ja, ist also so ein dieser Schwenkhahn. Ich habe eine Firma gefunden, die das ja auch, die auch mal einzeln anbietet für so einen Hobbybrauer wie mich, aber die sind echt extrem teuer. Also
echt?
Okay. Noch, also da sprechen wir so über knapp 300 Euro pro Hahn.
Krass, okay.
Ja, also noch hat es mich nicht geritten, aber es ist immer kurz davor. Also
naja, ob man das jetzt haben muss, ist auch die andere Frage, oder?
Ja gut, aber also wenn du bei uns, glaube ich, in den Keller guckst, da gibt es ganz viel, was man jetzt nicht unbedingt haben muss. Aber
ja, das stimmt allerdings.
Das brauchen wir alles, Paul.
Man braucht alles. Man braucht alles.
Genau, also spätestens zu Hause musst du das dann auf jeden Fall so verkaufen, dass du das alles brauchst, was da immer kommt.
Ja. Definitiv, ja. Aber seid ihr dann auch so, dass ihr dann, wenn ihr merkt, okay, ich habe viel zu viel Bier zu Hause und dann heißt es schon immer von der Familie oder so, ja, dann verschenkt doch mal was, dass ihr dann mal denkt, nein, ich kann es nicht verschenken, ich möchte es doch selber probieren.
Ja, das auch so? Es ist, ja, also man kriegt, also oder man, wir brauen, also wenn man auch noch selber braut, ne, und dann Flo, du, bei dir ist ja nochmal ein Zacken schärfer, sag ich mal, weil du hast ja auch noch ganz, ganz viele Biere, die lagern dürfen und sollen und die man vielleicht auch zu späteren Zeitpunkten nochmal vergleichen will. Aber ja, wenn man auch noch selber braut, dann kriegt man noch was zugeschickt vielleicht, auch über den Blog oder jetzt über den Podcast und kauft sich dann noch was. Da staut sich dann immer schon so ein bisschen was an, aber man will es dann auch immer nicht rausrücken. Ne? Das kenne ich, ja, definitiv.
Ja, da kann ich zu dem Thema noch was sagen. Ich glaube, das habe ich im Podcast noch nicht erwähnt. Wenn nicht, hör das zweite Mal. Vor zwei Jahren grob, wo mein Sohn geboren worden ist, da habe ich vorher eine starke Weiße eingebraut, also Berliner Style. Habe die in Steingutflaschen, also in Krucken, abgefüllt und versiegelt. Wollte die eigentlich irgendwo im Garten vergraben, das ist noch nicht geschehen. Aber da freue ich mich schon drauf, mit 16 oder so.
Wenn da die denken dann die Nachbarn, was macht denn der jetzt?
Genau.
Und wie viel? Also was willst du da so vergraben? In Litern? Oder waren nur so ein paar Flaschen einfach?
Das sind 10 Liter, also genau. Ah, ja, okay. 10 ja, cool, Liter Flaschen.
Schöne Idee.
Genau, ja. Bin ich mal gespannt, wie das Ding dann schmeckt. Ja. Bislang konnte ich mich zurückhalten.
Er hat ja fast keine andere Chance, als auch irgendwie bieraffin zu werden. Also da führt ja fast kein Weg dran vorbei.
Ja, also unser Nachwuchs hat da keine Chance. Das glaube ich auch. Ja.
Wenn denn die Eltern die Kinder zum Alkoholkonsum nötigen. Ah, guck mal, ich habe da was für dich gebraut vor 18 Jahren.
Genau, das wird jetzt getrunken. Sehr cool. Ja, also Mareike, wenn man das alles so hört, dann dein Tag hat auch schon 24 Stunden, so wie unserer, ne? Also das ist ja wirklich Hut ab, was da alles dabei ist. Und dann hat's der Flo ja auch schon angerissen. Also schreibst du auch noch einfach ein Buch. Also,
naja, so einfach war es gar nicht.
Ja, genau. Also das ist genau das. Also klar ist das irgendwie ein logischer Schritt, ne, wenn man viel bloggt und schreibt über Bier und erzählt. Was hat dich dazu konkret bewogen? Und erzähl doch mal ganz kurz, um was es in dem Buch geht.
Also tatsächlich wollte ich schon länger irgendwie mal ein Buch schreiben. Also es war schon immer so mein Traum, mein Ziel eigentlich. Aber ja, wie gesagt, wenn man selbstständig ist, man hat halt einfach keine Zeit. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Oder dann, wenn man halt Zeit hat, dann hat man auch einfach mal keinen Bock, weil dann will man auch einfach mal seine Ruhe haben. Und dann kam tatsächlich der Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir was zusammen machen wollen. Und dann habe ich die halt gefragt, so ja, was die sich vorstellen. Und dann haben die gesagt, sie haben halt so eine Serie an Büchern, wo immer 20 Porträts drin vorkommen. Und dann noch ein bisschen Serviceteil mit dabei ist und bestenfalls Rezepte. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, okay, da kann man sicherlich irgendwas Cooles machen. Und dann hatte ich da eigentlich freie Hand, dann konnte ich mir quasi 20 Porträts von Brauereien aussuchen, was natürlich super schwer war, weil ganz ehrlich, in der Branche, in der wir uns befinden, wie viele geile Brauereien gibt's da bitte und wie viele coole Geschichten kann man da erzählen von den Personen? Ja. Da eine Entscheidung zu treffen, das war echt schwer. Also ich habe da Zettel angefangen und da Leute draufgeschrieben, Brauereien draufgeschrieben. Da habe ich gedacht, okay, Mist, das sind schon wieder viel, viel mehr als 20. Aber ich musste mich ja darauf leider reduzieren. Und dann habe dann gedacht, dadurch, dass das Buch kein Nerdbuch ist, also bewusst auch kein Nerdbuch ist, sondern eher ein Lifestyle-Buch quasi sein soll, dass vielleicht auch Leute im Buchhandel oder so zugreifen, die einfach sehen, okay, Bier finde ich eigentlich spannend und gucken dann mal rein und sehen, dass es halt, okay, da sind ja auch nette Bilder drin, da sind Rezepte drin, da kann ich ein bisschen was lernen, kann ein bisschen was mitnehmen, aber wie gesagt, kein Nerdbuch. Ich habe auch bei Amazon ist eine Bewertung, da steht, ist ja gar kein Hobbybrauerbuch, deswegen habe ich, glaube ich, nur einen Stern bekommen, wo ich mir dachte, ja, es hat auch nie irgendjemand gesagt, dass es ein Hobbybrauerbuch ist, aber okay. Und ja, so nahm das dann alles tatsächlich seinen Lauf und der Verlag hat dann gesagt, sie publizieren entweder im Herbst oder im Frühjahr und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich habe den Vertrag dann im Juni vergangenen Jahres unterschrieben und habe mir gedacht, gut, weil wenn ich was mache, dann will ich es eigentlich immer gleich und habe gesagt, gut, ich setze mich hin, das passt, ich schaffe das im Herbst. Und habe dann, wie gesagt, Juni unterschrieben und musste Anfang September alles abgeben.
Wow, okay.
Ja, hatte auch eigentlich noch die Brauerei Flügge als Porträt mitgeplant. Das lief dann auch, das Porträt war auch fertig und dann ging es an den Fototermin und dann ruft Dominik mich an und gesagt, Mareike, ich muss jetzt leider vorab schon sagen, es ist noch nicht offiziell, wir machen das erst zu Ende des Jahres offiziell, aber wir werden leider schließen. Deswegen hinten ist auch eine Liste drin mit so 50 Brauereien, die man noch kennen sollte. Es war mir einfach wichtig, dass ich da noch ein paar andere irgendwie unterbringe, weil 20 sind echt wenig. Und ja, da stehen jetzt auch irgendwie 2, 3, glaube ich, drin, die es inzwischen leider gar nicht mehr gibt. Aber gut, weil das Buch kam ja dann erst dieses Jahr im März raus und ein halbes Jahr, da ist echt viel passiert. Und sonst in dem Buch, ja, es sind 20 Porträts. Ich habe dann mich entschieden, eine Mischung zu finden aus traditionellen Brauereien, verrückten Brauereien und kreativen Brauereien. Deswegen ist zum Beispiel auch eine Staatsbrauerei Weinstephan mit dabei. Aber mir war immer wichtig, dass jede Brauerei eine coole Geschichte zu erzählen hat. Weil was die wenigsten wahrscheinlich wissen, ist, dass die Staatsbrauerei Weinstephan ja die älteste Brauerei der Welt ist, aber dass die auch tatsächlich Collabs im Ausland machen mit Puyallah oder mit Nünö zum Beispiel. Oder jetzt haben sie gerade ein Festbier gemacht mit Jack's Abbey aus den USA. Und das ist einfach wahnsinnig spannend. Und dann, klar, muss da irgendwie ein Orca-Brau rein, weil der Phoenix einfach derjenige ist, der ständig Biere außerhalb des Reinheitsgebot braut und eigentlich im Herzen von Bayern sitzt. Also quasi da, fast da, wo das Reinheitsgebot ins Leben gerufen wurde. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Mischung geworden. Aber wie gesagt, ich hätte natürlich auch viel, noch gerne viel, viel mehr mit reingebracht.
Ja, cool. Also mega spannend. Das glaube ich, dass das nicht leicht war, da eine Auswahl zu treffen. Also
nee,
das,
nicht.
Als du das jetzt auch gerade erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, das ist schon, da fallen einem sofort so ein Haufen ein und dann kann man wahrscheinlich erstmal wieder durchstreichen oder muss durchstreichen,
ja,
und
leider.
Das unbedingt will. Ja, krass. Aber ein cooles Buch geworden. Ich durfte auch schon reingucken. Sehr schön. Also wirklich.
Ja, was halt cool ist, ist, dass die Brauereien auch ihre Kessel geöffnet haben und ja auch ein paar Rezepte tatsächlich zum Nachbrauen im 20-Liter-Stil rausgegeben haben, was wir veröffentlichen durften. Für die, die jetzt zuhören und vielleicht mal Bock haben, sowas nachzubrauen, was die machen. Und ja, sonst ist natürlich schon eine kurze Anleitung, wie braut man Bier, aber das ist jetzt, wenn man die Anleitung befolgt, dann, also ist jetzt keine perfekte Anleitung klar, wie man jetzt Bier braut. Halt so ein Überblick, bisschen Rohstoffe, bisschen Bierstile, bisschen Stammwissen. Also ich glaube, es ist eine ganz gute und schöne Mischung geworden. Wie gesagt, aber kein Nerdbuch, sondern eher ein Lifestyle-Buch. Wie sieht's eigentlich in eurem Glas aus?
Okay, dann trinken wir jetzt was, oder?
Wir trinken jetzt was, das ist eine gute Idee, aber da muss ich noch mal zum Kühlschrank.
Ja, also dann ab zum Kühlschrank, Flo. Hat er das Imperial Stout jetzt getrunken? Nicht schlecht.
Das ist echt nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt trinkt, das muss er ja noch toppen.
Da könnt ihr auch gespannt sein. Hatte ich schon mal im Podcast erwähnt von Equilibrium von USA. Austin heißt das gute Stück, ist ein Mixed Fermentation Farmhouse Ale.
Ah, cool. Aber hat jetzt nicht so viel Umdrehung wie das Imperial Stout, was du anfangs im Glas hattest.
Nee.
Aber das ist okay, das sollte ja schön spritzig sein. Das räumt dann die Zunge wieder frei und dann geht es schon.
Das war die Idee, genau.
Ja, so sauer, bisschen sauer, säuerlich, bisschen viel Kohlensäure zwischendurch. Das ist immer gut, wenn man so starke Sachen trinkt, finde ich.
Dann ist das echt perfekt. Richtig prominent in der Zitrusecke, auch so ein bisschen Zeste. Sehr hoch karbonisiert, wie man es von einem Saison kennt. Auch im Glas echt richtig sexy. Hellgelb, feinporiger Schaum, der sich auch gut hält. Richtig nettes Bier. Habe ich gut ausgesucht.
Sehr gut. Sehr Dann schön. Lass es dir mal schmecken. Ich muss nochmal nachschenken.
Aber du hast noch deinen.
Ich habe noch meinen Transfusion, ja.
Und nur fürs Protokoll, mein Stout ist noch nicht leer. Aber das kann man ja auch nicht ausmalen.
Das ist noch ein bisschen
gerade überlegt. Genau. Das ist noch halb voll. Das habe ich mir ganz eingeschenkt. Das lasse ich jetzt ein bisschen wärmer werden, dass ich das dann zum Ende trinken kann.
Sehr gut.
Und dann schließt sich der Kreis.
Sehr gut. Ja, aber Paul, was hast du eigentlich im Glas?
Ach so, ja. Also ich habe auch was im Glas. Keine Angst, ich trinke mit. Ich habe oder bin jetzt beim Spirit Helper angekommen. Das ist ein Double Dry Hopped Hazy Pale Ale. Ein Collab-Suit von First Viacek und Meisel and Friends. Mhm. Und das war das Bier für die Berlin Beer Week. Ja, dann machen wir weiter. Und zwar haben wir ja angesprochen, dass du Warte mal, jetzt hab ich gerade einen Hänger, Flo, wo sind wir denn? Jetzt habe ich das Bier hier links und rechts.
Ja, ist wahrscheinlich doch ein bisschen stärker.
Was nein. Das kann an dieser Dreiviertelflasche Saison liegen, die ich davor getrunken habe. Die habe ich jetzt unterschlagen.
Okay. Aber Saison ist ja auf jeden Fall gut, aber kein Problem. Deswegen machen wir das ja zu zweit. Dann übernehme ich einfach das Zepter. Die Mareike ist ja, das ist ja, denke ich, in der Bierwelt bekannt, auch bei so Themen wie Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers und so vertreten gewesen. Und was uns da interessieren würde, Mareike, Deutsche Meisterschaft der Biersommeliers, für die nicht so im Game drin sind, wie muss man sich sowas vorstellen? Wie läuft sowas ab? Muss man da in der Vorbereitung schon irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, dass man da überhaupt mitmachen darf? Oder darf da jeder Biersommelier mitmachen? Und wie viele Teilnehmer gibt es da so grob?
Also bei der deutschen Meisterschaft.
Ein Haufen Fragen.
Ja, ist gut, kann ich alle beantworten. Also bei der deutschen Meisterschaft der Biersommeliers kann sich eigentlich jeder Biersommelier, der bei Dömens den Biersommelier gemacht hat, anmelden. Und dann ist Tag X. Also man weiß ja nicht, was einen so wirklich erwartet. Also man weiß nur, dass man quasi eine Blindverkostung hat, wo man 10 Biere blind erkennen muss. Man muss 10 Fehlerproben blind erkennen und man muss einen Multiple-Choice-Test machen. Das ist quasi die Vorrunde. Und aus diesen Vorrunden werden dann die 10 Besten ausgewählt und die 10 Besten sind automatisch mit in der Weltmeisterschaft. Also die haben sich qualifiziert automatisch für die Weltmeisterschaft. Die dann, glaube ich, war die nicht auch in dem Jahr? Nee, ein Jahr später. Wie viele Leute machen da mit? Ich weiß gar nicht, wie viele waren es bei der deutschen Meisterschaft. Ich glaube, es waren so um die 50, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Okay.
Und es ist halt schon, ja, es habt ihr sicher auch schon mal gemacht, verdammt schwer, einfach Bier blind zu erkennen. Vor allem, wenn es deutsche Bierstile sind und man die alle nebeneinander stehen hat. Also sei es jetzt Helles, Pilz, Export, Hellerbock, was ist noch hell, Kölsch. Und es ist unglaublich schwer. Vor allem, ich habe es allein beim Üben, dieses scheiß Kölsch, wenn ich das so sage, aber Kölsch und Pilz und Helles in der Blindverkostung auseinanderzuhalten, ist so unglaublich schwer. Jetzt sagen wahrscheinlich alle so, ja, aber Pilz ist ja bitterer als ein Helles und ein Kölsch, ja, das schmeckt halt so und so. Aber wenn du das wirklich blind vor dir hast und es sieht einfach komplett gleich aus, dann ist es unglaublich schwer. Ich habe mir dann irgendwann gemerkt, beim Kölsch, da bei uns hier in Bayern kriegst du halt kein frisches Kölsch. Und es war halt immer oxidiert. Man wusste immer, dass was oxidiert ist. Es ist halt das Kölsch. So schade es ist, aber es war dann leider so. Und ja, und auch die Fehlerproben brauche ich euch Hobbybrauern auch nichts erzählen, glaube ich. Das ist auch verdammt schwer. Teilweise, wenn man irgendwie einen hohen Schwellenwert hat und man halt, ja, irgendwie gar nichts dann in der Probe riecht, weil man eben ja da nicht so sensibel vielleicht drauf ist. Und mal so 10 Stück zu erkennen, ist schon auch nicht ohne. Und beim Multiple-Choice-Test, da geht's halt so grundsätzlich ums Thema Sensorik, Brauen und Rohstoffe und sowas. Ja.
Also wird schon eine große Bandbreite da abgedeckt. Also ja, was du gesagt hast, ich habe sowas auch schon gemacht. Und gerade bei den deutschen Bierstilen, die Übergänge sind einfach fließend. Ich meine, es ist ja nicht jedes Kölsch gleich, es ist nicht jedes Pilz, nicht jedes Helles ist gleich, hat ja jeder Bierstil für sich eine Bandbreite und das dann noch blind. Ja, ich habe mich da auch schwer getan, beziehungsweise meine Trefferquote, um es anders zu formulieren, war da nicht wirklich hoch.
Ja.
Das kann ich schon nachvollziehen. Und wer das dann packt und da die Runde weiterkommt, ja, also klingt spannend und herausfordernd auf jeden Fall.
Ja, ist es auch tatsächlich. Also und wenn die 10 Besten, war es bei der deutschen Meisterschaft dann so, dass es dann eine K.O.-Runde gab. Das heißt, es sind immer 2 gegeneinander angetreten und mussten wieder ein Bier blind erkennen, mussten das beschreiben und bestenfalls sagen, was es für ein Bierstil ist und von welcher Brauerei oder und aus welchem Land das kommt.
Okay.
Und ich meine, es ist schon alles nicht ohne. Also es ist schon tatsächlich echt krass. Und
man kann es ja jetzt auch mal sagen, 2021, du hast einen dritten Platz gemacht.
Ich habe den dritten Platz gemacht, unglaublich, ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
Wahnsinn, echt richtig cool.
Ja, vielen Dank.
Ja, und dann hast du quasi in der K.O.-Runde hast du so ein paar andere Biersommeliers in die Tasche gesteckt. Du hast gesagt, hier, das ist das Bier oder das ist der Stil. Und hast dann mehr Punkte gesammelt als der andere einfach. Zack, und dann bist du eine Runde weiter. Also, dann bist du quasi zum nächsten gegangen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also, das ist ja echt
witzig. Nein, also man hat Nummern gezogen oder es wurde, glaube ich, irgendwie Zahlen ausgeteilt oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls wurde man dann irgendjemandem zugeordnet. Und lustig ist ja, dass ich ja mit dem Max Mahner, den kennt ihr sicherlich auch aus Hamburg von Beyond Bier Brausturm, Wir haben ja oft auch hier Blind-Tastings online gemacht zum Üben, wo Leute auch mitmachen konnten. Und tatsächlich mussten wir beide dann gegeneinander antreten in der K.O.-Runde. Das haben wir am Anfang gar nicht gecheckt und dann irgendwann so, okay, shit, wir beide müssen ja gegeneinander antreten. Und eigentlich ist der Max weitergekommen, das war sehr, sehr interessant, weil wir hatten, was hatten wir? Wir hatten einen Triple und wir hatten einen Belgian Strong Ale. Ah, und ich weiß nicht mehr, wer was hatte. Ich hatte, glaube ich, das Belgian Strong Ale und habe gesagt, das ist ein Triple. Und der Max hatte das Triple und das war das von, was war es? Ich weiß es nicht mehr genau, aber er kannte das Bier halt, weil er es irgendwie 2 Tage vorher noch getrunken hat und konnte genau sagen, dass es halt dieses Bier ist. Also bin ich eigentlich rausgeflogen, aber da 6 Säuleute immer im Finale sind und es gibt dann einen sogenannten Lucky Loser und da durften quasi alle Teilnehmer, die noch mit dabei waren, die durften abstimmen, wer das am besten gemacht hat von denen, die eigentlich rausgeflogen sind. Und da bald dann ich gewonnen. Und deswegen bin ich ins Finale gekommen.
Ja, manchmal braucht man auch so ein bisschen Glück, ne?
Ja, und ich meine, so schlecht kann es ja dann nicht gewesen sein, dass ich dann zumindest Dritte geworden bin. Also,
aber das Finale, ist das Finale dann nochmal, also musst du da auch nochmal dann ran oder ist das dann quasi?
Da musst du auch nochmal ran, genau. Da kriegst du auch eine Nummer und eine Nummer kriegst du nicht, sondern du kommst auf die Bühne und da steht ein Bier zugedeckt und dann läuft die Zeit und dann darfst du das Bier aufdecken. Nee, ich glaube, du hast doch eine Nummer und dann hast du so ein zugewiesenes Bier, was du aber erst weißt, was es ist, wenn du auf der Bühne bist und die Zeit quasi abläuft. Du hast dann 5 Minuten Zeit, quasi das Bier aufzudecken und dann einzuschenken und zu beschreiben und Foodbearing dazu zu sagen. Und da geht's halt dann so ein bisschen um die Präsentation, die man da quasi abliefert. Und ich hatte von Schneiderweiße ein Tab X, was schon mehrere Jahre alt war. Und ich habe die Flasche aufgemacht und die hat halt gegascht ohne Ende. Das quasi, also es war der ganze Boden war voll, ich war voll. Und ich habe dann halt gesagt, okay, ich schenke jetzt mal ein bisschen ins Glas ein, bevor ich nichts mehr krieg. Das war halt auch schon ein bisschen Shit Happens, aber.
Und mit dem dritten Platz stand dann fest oder eigentlich schon dass du unter die Top 10 gekommen bist. Damit stand dann auch fest, dass du dich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hast, oder?
Genau.
Und die hast du dann ein Jahr später angetreten.
Genau, da haben wir wieder viel geübt und viel trainiert und Weltmeisterschaft, klar, da geht es dann auch um internationale Bierstile, nicht nur deutsche. Und das ist natürlich ja dann nochmal schwieriger, da zu trainieren. Und ich bin halt dann so vorgegangen, dass ich geguckt habe für so die klassischen Bierstile, was sind da irgendwie die typischen Vertreter und habe mir die dann in mehrfacher Ausführung gekauft und habe dann immer irgendjemanden mir die Biere halt einschenken lassen und habe halt dann einfach immer wieder mal, weiß nicht mal, 5 Biere hiervon gehabt und immer wieder halt einfach geübt und dann versucht auch zu verinnerlichen, okay, was kennzeichnet jetzt genau in der Sensorik und auch in der Optik diesen Bierstil, dass man dann vielleicht so einen Wiedererkennungswert einfach hat. Ich meine, es gibt Bierstile, klar, aber wenn man jetzt ein Pale Ale und ein IPA nebeneinander stehen hat, kommt es halt auch drauf an, okay, wie sind die beiden gehopft? Das kannst du halt auch mal extrem leicht verwechseln in der Blindverkostung.
Ja. Wenn, gerade bei so einer Weltmeisterschaft, werden da auch, ich sag's einfach mal, fiese Bierstile rausgezogen, die vielleicht nicht jedem so unglaublich vertraut sind und man kommt da gar nicht so richtig dran.
Wir hatten ein Cream Ale.
Sehr schön.
Ja, nein. Mit dabei und wir hatten ein alkoholfreies Stout. Das war aber tatsächlich das von Olli Wesselow von Kervida, das Roadrunner. Das konnten, glaube ich, viele auch nicht zuordnen. Also international Wettbewerber, die dabei waren.
Das ist ja echt tricky. Krass.
Ja, ich meine, die machen es einem nicht einfach, aber grundsätzlich ist es auch nicht einfach. Auch wenn du jetzt wirklich nur die Stilvertreter irgendwie da hättest, ist es trotzdem nicht gerade einfach. Weil wenn jetzt, wer hat schon mal ein Cream Ale getrunken?
Ja.
Der Paul einmal.
deswegen, da sprichst du was an. Ich bin absoluter, also mich hat das irgendwann gepackt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, so vor 1-2 Jahren. Und seitdem habe ich auch schon einige gebraut und auch schon einige, ich sag mal, Varianten davon irgendwie gebraut und auch schon mitgebracht bekommen, zum Beispiel vom Jan Brückelmeier, der hat mir zur HBCon, ich glaube, 2 oder 3 Stück mal mitgebracht und das war wirklich spannend, die mal von den großen Brauereien zu trinken, weil das, was du hier trinkst, da hast du recht, ist vielleicht ein Hobbybrauerbier mit einem Rezept, was irgendwo aus so einem Ami-Forum kommt. Ansonsten kriegst du das halt gar nicht, ne? Das wird so nicht gemacht, ja. Das stimmt. Also, aber witzig, dass das halt dran kam, ja.
Ja, und da ist aber auch dasselbe Prozedere eigentlich. Du musst dann auch so einen Multiple-Choice-Test machen und dann auch 10 Fehler rum erkennen. Und dann gibt's aber keine Zwischenrunde, sondern dann werden gleich die Finalisten bekannt gegeben. Und das war, wir waren dann zu 6 im Finale. Und es war dann auch, dass man eine Nummer ziehen musste. Und dann saß man dann in so einem Kammerl und musste dann halt warten, bis man drankommt. Weil es waren dann irgendwie 1 bis 6 die Nummern. Und ich hatte, glaube ich, 4. Und dann sitz mal da und, ah, ich will jetzt endlich drankommen. Ich will es jetzt einfach hinter mich bringen. Und dann kommt es natürlich auch wieder drauf an. So, okay, was hast du jetzt da für ein Bier unter der Haube? Und dann hatte ich von Ankelstein Brewing, hatte ich dann das California Common. Und wer kann was zum California Common sagen?
Ja, genau so ein Bierstil. Ja.
Genau, also ich wusste es zum Glück, weil ich das Thema irgendwie ein paar Tage vorher hatte und ich war auch schon mal in der Brauerei, deswegen konnte ich da so ein bisschen was erzählen, das war eigentlich ganz gut. Aber wenn du dann plötzlich da stehst und du hast so einen Bierstil, mit dem du echt nichts anfangen kannst oder mit dem man sich vor allem hier bei uns in Deutschland halt so gar nicht beschäftigt, kannst du auch echt ein Problem haben.
Absolut. Aber du warst dann die einzige Frau im Finale, ne? Das kann man ja so nochmal festhalten. Aber spiegelt das auch den Frauenanteil wider? Also ist das so krass? Oder also wird es vielleicht schon, auch mehr?
Es ja? waren schon bei der, also sowohl bei der deutschen Meisterschaft als auch bei der Weltmeisterschaft waren schon einige Frauen dabei. Ich meine, der Anteil ist immer noch gering, das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Es ist schon immer noch eine Männerdomäne. Aber ihr habt es ja auch am Anfang wieder gesagt, es ist gerade so ein bisschen back to the roots, also dass die Frauen wieder zurückkommen zum Bier. Und das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil es ist ja tatsächlich auch erwiesen, dass Frauen eine bessere Sensorik haben als Männer, weil Frauen absolut sensibler anscheinend sind.
Flo, und wir haben...
Leider ja, ich hab das hier am Podcast schon gesagt.
Wir haben schon angesprochen, genau das. Ja.
Ja, ja. Wenn ich im Braukeller nicht weiter weiß, dann verlasse ich... Das sind die wenigen Augenblicke in meinem Leben, wo ich freiwillig den Braukeller verlasse. Weil da muss ich meine Frau probieren lassen. Die kann mir dann sagen, ob Daumen nach oben oder nach unten.
Sehr gut. Ja, es kommt ja am meisten immer auf den Geschmack an. Schmeckt es einem oder schmeckt es einem nicht? Und Sensorik ist ja sowieso super individuell und es gibt ja auch keine geborenen Sensoriker. Es ist ja echt tatsächlich eine Frage des Trainings.
Ja, aber da sprichst du was Gutes an mit dem Training. Du hast ja auch gesagt, dass du dich da vorbereitet hast, bereitest du dich dann da quasi unter Wettbewerbsbedingungen, auch mit Blindverkostungen immer vor? Oder gibt es da noch andere Tipps und Tricks,
nee, die du also ich vielleicht hab das
mitgeben
echt,
könntest?
Ja. Ich habe das wirklich immer unter Wettbewerbskonditionen gemacht. Also ja, blind einfach. Mir hat immer irgendjemand die Biere dann hingestellt und ich habe dann für mich halt analysiert und geguckt und überlegt, was das für ein Bier sein könnte und habe versucht dann, also wir haben es dann natürlich aufgedeckt, damit ich auch weiß, was war. Und manchmal denkst du dir so, okay, jetzt lag ich irgendwie komplett daneben, das gibt's doch nicht. Und beim nächsten Mal warst du dann plötzlich total gut. Und dann musst du halt wieder gucken, okay, wie kann ich mir das jetzt merken, was den Bierstil jetzt genau kennzeichnet? Was genau ist der Unterschied zwischen einem Triple und einem Belgian Strong Ale? Oder was genau ist jetzt der Unterschied zwischen einem Pils und einem Kölsch im Geschmack und so? Und wenn man das dann irgendwie verinnerlicht hat, dann ja. Aber wenn mir jetzt jemand hier die Biere alle hinstellen würde, blind, man muss halt immer wieder üben. Das ist wirklich schlimm, weil ich würde sagen, man verlernt es wieder, aber es ist einfach, man muss es immer wieder üben und trainieren, wenn man da wirklich auf einem hohen Level bleiben will.
Krass.
Ja, ich habe gehört, das ist ein harter Job, aber irgendjemand muss ihn halt machen.
Ganz genau.
Es sieht auf jeden Fall immer, oder es löst immer so so einen gewissen Neid aus, wenn man dir oder auch anderen Sommeliers, dann so Markus Raupach oder auch dir, Flo, zum Teil, wenn ihr dann immer so unterwegs seid und müsst dann so viele Biere trinken, verkosten und seid da auf verschiedenen Events unterwegs. Das ist schon immer cool, aber natürlich weiß man auch, das ist auch anstrengend nach einer gewissen Zeit und gerade da, wenn man sich so richtig konzentrieren will, weil man eben auch einen gewissen Ehrgeiz sicherlich entwickelt und da vorankommen will, glaube ich das auch, aber es macht natürlich, glaube ich, auch riesen Spaß, deswegen machst du das ja auch.
Also mir persönlich macht es unglaublich viel Spaß, deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich wieder zu irgendeinem Bierwettbewerb in die Jury eingeladen bin, weil es einfach unglaublich Spaß macht. Meine Freunde sagen dann zwar auch immer, ja, gehst wieder zum Saufen und dann so, ja, nee. Klar verkostet man dann halt an einem Tag um die 50 Biere, aber es ist halt wirklich einfach harte Arbeit. Ihr kennt es auch, man muss sich wahnsinnig konzentrieren und zwischendurch war so super viel Wasser trinken, um zu neutralisieren und halt einfach volle Konzentration darauf haben, dass man halt wirklich dem ersten Bier die gleiche oder dem letzten Bier die gleiche Aufmerksamkeit schenkt wie auch dem ersten Bier.
Mhm. Ja.
Und das ist halt dann wirklich die Sache. Ja, da muss man sich halt einfach drauf spezialisieren und fokussieren und expertisieren, sag ich mal.
Gibt es einen Bierwettbewerb, national oder international, wo du dich ganz besonders freust, wenn du eingeladen wirst, weil das einfach so ein Highlight ist für dich?
Boah, eigentlich hat jeder Wettbewerb irgendwie sowas Eigenes zu bieten. Das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Ich habe mich, also mein Ziel und mein Traum war es eigentlich immer, beim World Beer Cup mit zu verkosten in den USA, weil das ist ja auf der Welt der größte und der wichtigste Bierwettbewerb überhaupt. Und jetzt war es ja dieses Jahr endlich soweit, dass ich mit dabei sein durfte. Das war in Nashville. Allein das war irgendwie schon ziemlich cool. Aber leider muss ich sagen, dass ich am Ende des Tages total enttäuscht war, weil man auch aus Plastikbechern verkostet hat.
Oh, okay.
Das fand ich irgendwie, also nicht, dass ich jetzt total der Öko-Freak oder sowas wäre, aber wenn man sich das irgendwie mal zusammenrechnet, wenn da, weiß ich nicht wie viel, 30 Tische mit jeweils 6 Juroren oder so sitzen und der Award geht 3 Tage und man sich dann das mal zusammenrechnet, wie viele Plastikbecher da einfach pro Tag weggeworfen werden, das ist schon echt krass.
Ja, einmal das und dann ja auch die Aromen, die vielleicht gar nicht so zur Geltung kommen. Also wenn man sich die nationalen Hobbybrauwettbewerbe anguckt, dann wird das ja auch aus entsprechenden Gläsern verkostet, ne? Also
ja, also das, da war ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Hm. Also waren das normale zylindrische, sage ich jetzt mal, Plastikbecher?
Ja, so etwas kleinere, so etwas bauchigere. Hm. Anders. Ja,
okay.
Aber ich freue mich auch immer, wenn ich sonst im Ausland eingeladen bin, wie jetzt zum Beispiel in Brasilien oder ich war dieses Jahr auch in Südafrika beim African Beer Cup, wenn man dann quasi so eigene Bierstile aus den Ländern verkosten kann. Das finde ich immer super spannend, wie jetzt in Brasilien zum Beispiel das Catarina Sour, was ja so auf der Basis von der Berliner Weiße ist, aber gebraut dann mit regionalen Früchten aus Brasilien. Wo du dann die Namen liest von den Früchten und dir denkst, oh fuck, was ist denn das jetzt wieder für eine Frucht? Und dann musst du halt erstmal mit den Brasilianern sprechen und erstmal fragen, okay, was ist das für eine Frucht? Was hat die für ein Aroma, damit du das Bier überhaupt bewerten kannst?
Flo, das erinnert mich daran, wenn du ein Bier mitbringst. da komme ich mir immer so ähnlich vor. Da muss ich vorher erstmal googeln, was das für eine Frucht ist.
Ja, ich hatte auch schon brasilianische. Fajoja zum Beispiel, das ist auch beliebt im Catarina Sour. Ja. Aber ja, kommt man schwer dran und ja, das eröffnet nochmal ganz neue Möglichkeiten. Da haben die Brasilianer echt mit ihren 20 Mangosorten, 20 Maracuja-Sorten und Co. Das ist halt schon grandios, dass man da ein Bier zaubern kann.
Total. Und was ich auch spannend fand in Südafrika, weil die haben dort unten ja eigenen Hopfen. Und dann hatten wir Kategorie IPA und dann schmeckt jedes Bier von denen irgendwie so, hat immer so einen Mentholgeschmack irgendwie, so nach Pfefferminze oder wirklich Menthol oder irgendwie Zitronengras oder sowas. Und dann denkst du die ganze Zeit, okay, es ist eigentlich out of style, weil es heißt American IPA. Und da muss ja wirklich hier schöne Fruchtbomben, tropisch und exotisch und so sein. Und dann schmeckt es nach Menthol. Und dann haben sie dann uns erstmal erklärt, dass die afrikanischen Hopfen alle so einen Menthol-Aroma irgendwie mit drin haben.
Krass, okay.
Und das fand ich auch super, super spannend. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst. Und dann haben wir denen auch mal ans Herz gelegt, ob sie nicht einfach eine eigene Kategorie mit African IPA machen. Weil klar, wenn du musst ja immer meistens nach den Bierstilen direkt verkosten und wenn es dann heißt American IPA und es schmeckt dann irgendwie nach Menthol, nach Minze oder sowas, dann musst du es halt einfach rausschmeißen, weil das Aroma halt einfach im klassischen American IPA nicht drin ist.
Ja.
Ja. Ja,
aber das sind, und sowas das sind ist eigentlich das, was es so ausmacht. Ja. Entschuldigung.
Ja, sehr cool. Ja, das sind super spannende Hopfen. Ich habe, das ist wahrscheinlich schon 5 Jahre her, da gab es bei Hopfen der Welt, auch für Hobbybrauer zugänglich, also 2, 3 südafrikanische Hopfensorten. Deswegen kenne ich die Aromatik, die du gerade beschrieben hast, weil ich war da auch ein bisschen enttäuscht, als ich da irgendwie gehypt auch ein Pale Ale oder Pale Ales damit gebraut habe und habe da auch eher, sag ich mal, von der Aroma-Intensität das erfahren, was eben die Ami-Hopfen oder die Neuseeländer bringen können. Aber es ist irgendwie ein bisschen anders und auch von der Aromatik anders. Und von daher, ich glaube, ja, da sollten sie sich echt überlegen, so einen lokalen eigenen Hopfen-Forward Bierstil ins Leben zu rufen, das macht, glaube ich, allen das Leben leichter.
Ja, dann ist es aber auch total spannend. Also das Aroma war ja nicht schlecht, aber es hat halt dem Fall da nicht reingehört.
Da passt es nicht hin, ja.
Ja.
Wir als Hobbybrauer, Flo und ich, wir würden uns natürlich auch noch dafür interessieren, hast du auch schon Hobbybrauer-Wettbewerbe begleitet? Warst du da auch schon in der Jury? Und ist das oder wäre das was für dich?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich finde es super spannend. Ich war sogar, ich glaube, es war sogar der erste Hobbybrauer Award in Deutschland, den die Kamba damals in Gundelfingen als
Ganz weit draußen, richtig, ja.
Ganz weit draußen, genau. Die haben 2-3 Mal, glaube ich, diesen Hobbybrauer-Wettbewerb gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber das ist schon ewig her.
Das ist schon ein bisschen her, ja.
Ja, und das fand ich total cool. Und dann bin ich ja auch in der Jury von der Best Brew Challenge von Best Malz. Das ist ja so halb cool. Kommerziell, halb Hobbybrauer. Mhm. Und was auch spannend ist, dass in Österreich die Austrian Beer Challenge, da können auch kommerzielle Brauereien einreichen und auch Hobbybrauer. Und du hast dann teilweise am Anfang in den Vorrunden hast du Flights, wo du jetzt nicht weißt, ob das Hobbybrauerbiere sind oder also kommerzielle Biere.
Ja.
Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, diese Mischung irgendwie, weil die Hobbybrauer halt so exzellente Biere kreieren können. Und das ist einfach, ja, das ist einfach geil. Das macht einfach Spaß.
Definitiv. Da muss man eigentlich fast den Holger Hahn zitieren mit: Das beste Bier, was ich je getrunken habe, war ein Hobbybrauerbier, aber leider auch das schlechteste. Also, ja, also die Bandbreite ist da groß, aber ich glaube, kein Hobbybrauer braucht sich verstecken. Man kann zu Hause echt beeindruckende Biere produzieren und ich glaube, den einen oder anderen Biersommelier da ein bisschen nochmal begeistern, ja, genau.
Ja, total. Also weil auch die Hobbybrauer, die trauen sich ja was auszuprobieren. Deswegen, das ist halt das, was es auch so ein bisschen ausmacht, finde ich.
Wir trauen uns halt viel mehr, ne? Aber weil es auch bei uns einfach keine Grenzen gibt, beziehungsweise keine du musst halt nichts irgendwie
kein
anmelden.
Kein heiliges Gesetz.
Du brauchst genau, ne? Umschreiben es mal so, du brauchst keine Genehmigung einholen für irgendwas, sondern du kannst halt einfach ausprobieren. Das ist auch das, was mir so Spaß macht an dem Hobby. Wenn ich das auch vergleiche, weil Flo, dir geht sicherlich auch so, man kriegt ja immer mal wieder die Fragen, willst du es nicht kommerziell machen und willst du das nicht verkaufen und so weiter? Und ich denke mir dann immer wieder, nee, mir macht es eigentlich so Spaß, ich kann machen, was ich will. Und wenn es mal nix wird, dann wird es halt mal nix. Bin darauf nicht angewiesen, dass das irgendwie verkauft wird oder zu einem Wettbewerb eingereicht werden soll.
Ja, das stimmt, ja. Aber sag ich mal, in schwachen Momenten darf man trotzdem noch träumen.
Ja, definitiv.
Du, Moment, Flo, du musst doch nur spezielle Wettbewerbe gewinnen und dann darfst du das Ding doch in groß brauen. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
Das stimmt, ja. Schon verstanden, ja. Ich freue mich auf dein Bier.
Mareike, wenn du so an die Craft oder Bierzukunft in Deutschland denkst, erstmal vielleicht zu dir. Hast du Pläne für die Zukunft? Also stehen da gewisse Projekte, über die du vielleicht sprechen darfst, auf der Agenda? Weitere Bücher oder irgendwas? Und wie siehst du so die Entwicklung jetzt auch nach oder mit Corona, was das Craft Beer in Deutschland angeht? Dann mal ein bisschen weitergedacht.
Also aktuell habe ich erstmal keine großartigen Pläne, sage ich jetzt mal, für mich persönlich. Ich bin jetzt aktuell eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist mit dem Buch. Also bestimmt wird da irgendwann noch mal eins kommen. Ideen gibt's da tatsächlich genug, die ich ja schon vor dem Buch auch hatte, was das so für eine Richtung sein soll. Das verrate ich aber noch nicht, weil man weiß ja nie, wer zuhört, wer dann die Idee aufnimmt.
Ja, das ist richtig.
Aber sonst, ja, ist meine Intention auch einfach der Szene weiterhin irgendwie zu helfen, ein bisschen zu unterstützen, halt medial und auch in großen Medien quasi irgendwie über das Thema zu sprechen. Es ist halt einfach, ich weiß es, wie schwierig das ist, wirklich in die großen Medien das Thema Bier reinzubekommen. Es interessiert halt leider einfach niemanden, außer die Brauerei XY schaltet eine Anzeige. Dann kann man auch mal eine Geschichte machen. Es ist leider so. Es ist traurig, aber wahr. Aber das ist so meine Intention, definitiv die Szene da weiter zu unterstützen. Ich werde da auf jeden Fall auch aktiv bleiben. Und ja, wie sehe ich die Craft-Szene in den nächsten Jahren? Das war ja schon so, dass es dieser Boom war, der so, jetzt zeige ich hier mit der Hand schon, jetzt mal gestikuliere ich hier schon, ihr seht mich gar nicht. Dass es so total nach oben ging, dann war es so ein bisschen, dass es so horizontal gegangen ist, dann kam Corona, das ist natürlich dann wieder nach unten gegangen für einige und jetzt ist es gerade wieder so horizontal, so leicht steigend nach oben. Und ich bin immer der Meinung, dass, ja, dieser Begriff Craft ist halt einfach ein bisschen irreführend immer noch in Deutschland. Das habe ich jetzt auch in Rostock auf der Messe gemerkt schon wieder, dass die Leute sagen so, ja, aber bei diesem Craft Beer, das ist ja nicht so ein Bier, wo man jetzt sagt, man kann halt irgendwie mal 2 halbe davon trinken.
Ja, das ist in den Köpfen immer noch so verankert, ne?
Genau. Ja. Oder ja, das ist doch das, was nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut ist.
Oder das, genau.
Ja, und das ist irgendwie halt schade. Aber gerade deswegen gibt's ja auch uns Sommeliers und auch euch, dass man den Leuten einfach nach draußen trägt, so hey, Dieses Craft-Bier ist einfach nur eine Philosophie der Brauern, die einfach Bock haben, mal einen traditionellen Bierstil neu zu interpretieren, einfach mal mit den Rohstoffen ein bisschen zu spielen und einfach mal ein bisschen, ja, weg vom Mainstream irgendwie zu gehen. Und ich denke auch, dass es auf jeden Fall bleiben wird. Meiner Meinung nach hat sich auch Craft-Bier, nennen wir es Craft oder Kreativbier oder wie auch immer, hat sich schon so weitgehend etabliert, aber es ist immer noch sehr, sehr erklärungsbedürftig und ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Es wird wahrscheinlich immer eine Nische bleiben, könnte ich mir vorstellen, weil wir ja gerade in Deutschland das Problem haben, dass wir schon immer diese Bierkultur haben und schon immer auch eine große Sortenvielfalt haben und ja, die meisten Biertrinker halt hier leider sehr, sehr engstirnig immer noch sind. Aber das wird schon. Ich bin immer sehr optimistisch und ich denke immer, man muss immer positiv denken und das wird schon. Wenn alle mal ein bisschen was dafür tun und auch mal wieder Festivitäten kommen, wo die Leute auch wieder hingehen. Aktuell merkt man ja, dass die Leute auch irgendwie noch ein bisschen faul sind. Weiß nicht, ob euch das auch auffällt.
Absolut, ja. Aber ich glaube, du hast auch von der Messe in Rostock berichtet, ne? Dass es gar nicht so viel los war, wie man vielleicht erwartet hätte, wenn es um Bier geht.
Ja, es war leider ziemlich leer. Ich weiß nicht, ob das war, wie gesagt, eine Gastronomiemesse, ob das nicht auch diese aktuelle Situation in der Gastronomie widerspiegelt.
Mhm.
Ist ja auch schwierig. Ich glaube, jetzt muss man erstmal gucken, wie das auch mit der Mehrwertsteuer und was da aktuell alles in der Getränkebranche los ist, wie das alles wird. Ja, aber es kann doch eigentlich nur aufwärts gehen. Die Leute haben schon immer Bier getrunken, die Leute haben schon immer Bier gemocht. Vielleicht muss man es einfach nur immer noch weiter erklären und auch sagen, hey, es ist nicht nur eben ein Wirkungsgetränk, sondern auch ein Genussgetränk.
Ja, das ist mein perfektes Stichwort, weil ich bin auch optimistisch und ich träume noch davon. Ich bin jetzt 38, wenn ich dann irgendwann...
Ich auch.
Das ist ein perfektes Alter.
Total, Jahrgang 85, oder? Bester Jahrgang.
Ja, bester Jahrgang, genau. Die Golden Generation, wie man so schön sagt.
Der Jungspund in der Runde hält sich zurück.
Ja, genau. Aber nee, was ich sagen wollte, wenn ich irgendwann, da träume ich davon, wenn ich so irgendwann 50, 60 bin und so wie dann andere in eine gute Gastro gehen und sich einen schönen Wein, weil es ein besonderer Tag ist, rauslassen. Da träume ich noch und da bin ich optimistisch, dass wir irgendwann so weit kommen, auch in Deutschland, dass ich mir einer guten Gastro auch wirklich ein gutes Bier, das kann auch dann was kosten, rauslassen kann. Noch glücklicher würden mich die Gastronomen machen, wenn es dann auch ein saures sein kann, aber ich will die Ansprüche nicht zu hoch schrauben, aber vielleicht kommen wir irgendwann da noch hin, dass man in einer ja, guten Gastro auch ein passendes Bier dazu bekommt, weil da ist echt noch Aufholbedarf da und das finde ich extrem schade. Und ich glaube, da könnte man auch nochmal ganz andere Konsumenten mit Bier erreichen und von Bier überzeugen. Weil gerade bei sowas finde ich, ich trinke gerne Lagerbiere, ich liebe Lagerbiere, aber da hätte ich gerne auch hier und da mal was Komplexeres gerne dazu.
Ja, ich habe tatsächlich mich neulich mal mit einem Restaurantleiter von Tim Raue unterhalten und habe gefragt, warum die nicht mal auch so Bier anbieten und das vielleicht mal zum Menü kombinieren. Und dann hat der gesagt, dass Bier für die überhaupt nicht relevant und überhaupt nicht interessant ist, weil Bier einfach keine Marge hat. Weil die kaufen den Wein, lass es für 6 € im Einkauf sein, wenn es ein Spitzenwein ist, keine Ahnung, verkaufen die Flasche halt für 50 €. Und das kannst du halt mit Bier nicht machen, weil es kauft keiner.
Genau, weil die Leute es eben noch nicht verstanden haben. Aber da müssen halt ganz, ganz viele Rädchen ineinander greifen, damit die schöne Vorstellung vom Flo vielleicht irgendwann wahr wird.
Kriegt man in Deutschland auch eine schöne Göse als Aperitif oder so.
Ja. Ich meine, die Weinbranche hat es vorgemacht. Also so wie wir das heute kennen, das war auch nicht immer so.
Nee, die haben auch so angefangen wie das Bier eigentlich.
Richtig, genau. Und der Prozess, der dauert. Also und deswegen meine Hoffnung, die bleibt noch erhalten und ist noch am Leben, vielleicht in 20 Jahren. Vertraut mir.
Ja, und das macht es, glaube ich, auch aus, wenn die Leute einfach optimistisch bleiben und positiv bleiben. Was ich mir auch noch wünschen würde, ist, dass viele Blogger auch sich ein bisschen mehr vielleicht auf deutsche Biere mal konzentrieren, dass sie die vorstellen auf ihren Blogs oder sowas. Weil aktuell verfolgt man es auch ein bisschen, dass so Hauptsache es muss irgendwie der geilste Scheiß irgendwie aus den USA sein. Das ist natürlich
entweder hopfig oder fast gereift oder fast gelagert, ne?
Das ist ja so. Und Hauptsache aus dem Ausland.
Ja.
Also klar, ich poste auch Biere aus dem Ausland, keine Frage. Und ich nehme mir jetzt auch immer vor, dass man mal wieder ein paar deutsche Biere mehr postet, weil man soll ja unsere Szene auch unterstützen und nicht nur sagen, hey, ich habe das geilste Bier jetzt hier aus was weiß ich wo.
Ja,
was man bei uns wahrscheinlich gar nicht bekommt.
Ja. Aber das ist so die perfekte Überleitung, Paul, die Mareike jetzt geliefert hat.
Absolut, das hat sie den, die macht das hier eh alleine. Die macht das alleine, die brauchen es gar nicht so.
Ja. Es tut mir leid, ich liebe immer so viel.
Wir sind heute nur Statisten.
So ist das Format geplant, also alles gut. Aber du machst es echt perfekt. Ja. Also die Überleitungen sind immer, ja, da müssen wir uns nicht drum kümmern.
Genau, weil im Prinzip kommen wir langsam zum Ende und das ist jetzt schon die Gewohnheit von diesem Format, Bierexperten im Rampenlicht, dass der Gast uns ein bisschen was zu seinem Lieblingsbierstil, Lieblingsbier, kommerziell oder Hobbybrauerbier erzählen soll. Gibt's bei dir, bei der ganzen Biervielfalt und weil du dich 24/7 mit Bier beschäftigst, gibt's da einen Lieblingsbierstil, vielleicht sogar eine Lieblingsbrauerei oder ein Lieblingsbier?
Leider nein, da muss ich immer wieder sagen, leider, leider nein. Aber ich finde, das Leben ist einfach zu kurz, um jeden Tag das gleiche Bier zu trinken oder dasselbe Bier zu trinken. Deswegen, nee, ich habe tatsächlich kein Lieblingsbier, weil ich finde, das hört ihr wahrscheinlich auch ständig, aber Bier ist halt einfach ein Situationsgetränk, haben wir ja gerade auch schon gesagt. Nimmt man eins zum Aperitif, nimmt man eins irgendwie zum Essen, was esse ich oder was habe ich gerade für eine Laune, auf was habe ich gerade Lust, habe ich Durst oder möchte ich irgendwas genießen, ist es jetzt kalt, brauche ich irgendwas, müssen wir irgendwie die Seele wärmt oder ist jetzt Sommer, ist Winter, das kommt tatsächlich ganz drauf an. Aber da mein Blog ja Feiner Hopfen heißt und ich auch so zum Thema Bier eigentlich gekommen bin, dass ich da so intensiv eingestiegen bin, tendiere ich dann schon eher zu hopfenbetonten Bieren, also eigentlich, ja, wenn ich jetzt mich festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich schon IPA, aber ich trinke super gerne auch Sauerbiere, ich trinke auch super gerne fassgereifte Biere oder belgische Biere, also jeder Bierstil hat so irgendwas für sich. Früher habe ich Rauchbier eklig gefunden, feiere ich inzwischen total. Das ist so, nee, kann man echt nicht sagen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich eine Lieblingsbrauerei habe, weil allein bei uns in Deutschland haben wir so viele tolle Brauereien, die so tolle Sachen machen und so spannende Sachen machen. Deswegen sich da festzulegen, glaube ich, wäre auch falsch.
Wow. Was für ein schönes, bieriges Schlusswort. Also da kann man ja fast nichts zu sagen. Also absolut. Da würde ich sagen, machen wir einen Punkt und nehmen das so mit. Absolut verständlich. Kann ich auch unterschreiben. Also das ist definitiv so, ne? Es kommt darauf an, wie fühle ich mich, was ist vielleicht für eine Jahreszeit und da kommen noch so ein paar Sachen dazu. Absolut coole Beschreibung. Und Mareike, uns bleibt jetzt zu sagen, vielen, vielen Dank für die coole Folge, dass du hier warst, dass du dabei warst und uns ja so viel erzählt hast über dich, über das, was du machst. Und das war wirklich super interessant. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke euch, hat echt super viel Spaß gemacht und schickt mal was rüber, was ihr so braut.
Ja, stimmt. Das müssen wir auch mal machen, Flo.
Ja. Ein Cream Ale vielleicht. Machen wir bestimmt. Ein Sauerbier ist gedanklich schon unterwegs in deine Richtung.
Perfekt.
Und nochmal vielen Dank und auch ihr da draußen, vergesst nicht, folgt uns, redet über uns, geht mal bei der Mareike auf den Blog und checkt den aus. Bleibt kauft uns treu. Kauft das Buch. Ja. Ist sehr cool. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao.